Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer möglichst praxisnahen und möglichst leicht verständlichen Perspektive. Warum wähle ich hier den Konjunktiv, lieber Waldemar? Weil wir heute ein Thema haben, das finde ich recht schwierig zu greifen, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele unserer Hörer fasziniert oder auch beschäftigt im Alltag, nämlich wie reporte ich Cybersecurity möglichst effizient an die Geschäftsleitung. Schön, dass wir darüber sprechen.
Spannendes Thema. Ich habe es ja in meiner Vergangenheit selber machen dürfen und mit Sicherheit auch enorm viele Fehler dabei gemacht, zumindest in der Anfangszeit. Ja, ich bin mal gespannt, zu welchem Ergebnis wir kommen.
Ja, es gibt ja so die Idee, wie erklärt man einem Kind den Geschmack von Spinat? Ähnlich ist es wahrscheinlich für jemanden, der sich nicht mit Cybersecurity so in dem Detail gerade auseinandersetzt, wie wir beide jetzt an der Stelle. Für uns ist vieles einfach wahrscheinlich selbstverständlich, wenn wir uns darüber unterhalten. Aber so eine Geschäftsführung, die hat ja tausend Gedanken, tausend Themen, tausend Anforderungen, die an sie herangetragen werden. Deswegen ist es, glaube ich, auch so herausfordernd, dass man dann nicht in Fachchinesisch verfällt. Jetzt hast du schon gesagt, du hast selber ein paar Fehler gemacht. Gibt es eins, das du vielleicht spontan teilen könntest, ein Fehler, wo du sagst, Mensch, das würde ich heute anders machen, wenn ich könnte, ohne jetzt zu detailliert zu werden oder ins Detail zu gehen?
Es gibt jede Menge, logischerweise, klar. Also mal abgesehen davon, dass ich sehr daran interessiert wäre, wie man einem Kind den Spinat erklärt, um einfach mal meine Kinder dazu zu kriegen, welche zu essen. Nein, also es ist halt der größte Fehler, den man machen kann aus meiner Sicht, ist, wenn man in diese risikoargumentierte Welt abdriftet. Man stellt sich hin und erzählt seiner Geschäftsführung, seinem Beirat, seinem Vorstand oder wen auch immer man gerade zu berichten hat. Ne, manchmal ist es der CFO, manchmal ist es jemand anders. Wie viel Risiko doch aktuell theoretisch existieren könnte, was wir mit ganz viel Geld beheben müssen. Man läuft sehr schnell da rein, dass man sehr technisch wird. Was, ne, sagen wir mal ehrlich, nicht unbedingt der spannendste Bereich für die meisten Menschen ist, die in dieser Verantwortungsposition sitzen. Und vergisst dabei einfach mal die Bedürfnisse seines Gegenübers zu adressieren, die er im Endeffekt das sind, was die Entscheidung herbeiruft, die man im Endeffekt haben möchte. Deswegen, ja, habe ich in der Vergangenheit auch schon mal leider versucht, bin auch damit kläglich gescheitert. Es gibt Wege, um das Ganze deutlich besser zu machen, und das ist auch der Grund, warum ich den meisten Mitarbeitern von mir immer wieder erkläre, dass das wichtigste Skill, ob man jetzt tatsächlich in dem Beruf selber arbeitet oder nicht, ist, ja, so blöd es klingt, nicht die Technik, es ist der Vertrieb. Mhm. Weil ich muss meinem Gegenüber in der Lage sein, zu verkaufen, was ich als das Beste fürs Unternehmen halte, in diesem Augenblick. Und da kann ich nicht mit Firewalls argumentieren.
Stehe. Finde ich auch total spannend, dass du das also als Perspektive, weil ich jetzt mal gelernt habe aus meiner, ich als Consultant, als Berater, eben eher über Risiken zu kommunizieren, gerade Risiken zu benennen und möglichst klar hervorzuheben, weil es ja auch in unserer Branche häufig, man sagt so, diese Schlangenölverkäufe gibt. Dadurch, dass man sich eben nicht in der Regel detailliert mit Cybersecurity auseinandersetzt, wird dann viel mit Angst verkauft, so, ja, das könnte passieren und so wäre das und oh Gott, die bösen Angreifer und sie brauchen jetzt A, B, C und Y, damit sie sicher sind. Und mir immer gesagt wurde, und dass ich versuche das auch so zu leben, so das Risiko möglichst detailliert rauszubekommen, möglichst detailliert benennen zu können, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, welche Risiken gibt es konkret, was sind konkrete Risiken, was sind konkrete Angriffe, was sind konkrete Schadensauswirkungen, wie könnte man die vielleicht in Zahlen übersetzen, um dann dem entgegenzusetzen, naja, um dieses Risiko entweder zu mitigieren, also kleiner zu machen, oder um es zu transferieren, also jemand anders zu finden, der das Risiko trägt, wie eine Versicherung, oder im schlimmsten Fall es zu akzeptieren, eine valide Entscheidungsbasis zu haben.
Es gibt ja im Vertrieb wie im Marketing das Prinzip Know Your Customer. Sprich, wenn ich in so eine Sitzung reingehe, dann bin ich ja derjenige, der in diesem Augenblick Geld vermutlich haben möchte, um das Unternehmen sicherer zu machen. Nun sitzt mir aber jemand gegenüber, der einen völlig anderen Fokus den ganzen Tag hat. Der kümmert sich um eine X-Zahl von Mitarbeitern. Der kümmert sich um eine X-Zahl von Kunden. Der kümmert sich um eine X-Zahl, die am Ende des Jahres tatsächlich in den Büchern stehen muss. Und das sind so die Fokusthemen, die einen eigentlich nach vorne treiben. Und dann kommen natürlich rechts und links die ganzen Regularien an top. So. Wenn man da jetzt natürlich reingeht und anfängt zu argumentieren, warum die Welt gerade böse ist und warum ich dieses Böse mit Geld bekämpfen möchte, dann muss ich schon wirklich sehr gute Argumente, die aber meinem Kunden gegenüber, was ja gerade in diesem Termin dann halt mein derjenige ist, an den ich reporte, das wirklich plausibel erklären. So, die meisten Menschen, an die man berichtet, kommen ja in der Regel nicht unbedingt aus dem IT-Bereich. Also es wird sicherlich auch geben, klar, keine Frage. Aber die meisten sind es nicht. Und selbst wenn sie aus dem IT-Bereich kommen, was ich jetzt ja auch als Geschäftsführer auch quasi tue, selbst dann verschiebt sich auch der Fokus. Die Security ist nach wie vor wichtig, keine Frage. Aber es gibt andere Dinge auf der Agenda, die einem ja, die Nächte deutlich länger machen als Security. Und deswegen ist es halt aus meiner Sicht extrem wichtig, das so zu argumentieren, dass dein Gegenüber dich versteht und nichts anderes.
Und jetzt, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, Know Your Customer so zu argumentieren, dass der andere einen eben auch versteht, also die Sprache des Kunden zu sprechen. Die Geschäftsführung, mit denen ich so bisher zu tun hatte, da gibt es so ein paar Typen, die mir immer wieder begegnet sind, so wenn man Menschen in Typen klassifizieren möchte, auch wenn das sehr grob gefasst ist. Also da gibt es Geschäftsführer, die sind extrem Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Dann gibt es andere Geschäftsführer, die sind eher visionär unterwegs, die schauen eher in die Zukunft, wie sich das Unternehmen entwickelt. Hast du verschiedene Strategien, wie du an diese Geschäftsführer kommunizierst oder wie löst du das auf?
Dann nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir sind ja gerade dabei, ja, euer SOC-Kunde zu werden. Warum wollen wir euer SOC-Kunde werden? Wir haben unsere Versicherungen, wir haben logischerweise gewisse ISO-Zertifizierungen, die wir jetzt erneut anstreben oder halt auch teilweise komplett neu, je nachdem. Und wir haben eine ganz klare Strategie fürs Unternehmen festgelegt, die sehr, ich sag mal, durchaus visionär gebaut ist, wo aber einfach in einzelne Bausteine das SOC sehr, sehr gut reinpasst. Es unterstützt uns bei unserem Vorhaben. Und deswegen reden wir darüber, dass wir euer Kunde werden.
Und vielleicht machen wir es an dem Beispiel weiter, wenn wir jetzt schon auf der Schiene sind. Ich habe dir ja so gesagt, unseren SOC-Service intern vorgestellt. Also du in der Rolle des Kunden und ich habe dir die Details nochmal vorgestellt, sodass du das aus deiner Geschäftsführungsrolle entscheiden kannst. Habe ich deine Sprache gesprochen? Und wenn ja, wie habe ich das gemacht?
Also ich muss gestehen, ich komme aus der IT-Welt, deswegen brauchte ich das Tool wenigstens schon mal nicht sehen.
Das stimmt.
Aber die Entscheidung ist nicht deswegen gefallen, weil wir als Unternehmen miteinander verbandelt sind. Die Entscheidung ist auch nicht gefallen, weil du deinen hübschesten Bart hast.
Hallo? Natürlich auf den hübschesten Bar.
Nein, es ist tatsächlich so, dass du genau die strategischen Punkte getroffen hast, die wir natürlich auch auf der Agenda haben. Wir haben das Thema, dass wir unsere Versicherung logischerweise haben. Funktioniert auch super. Aber da bin ich immer gewillt, meine Beiträge in irgendeiner Weise senken zu können. Ein SOC hilft mir dabei. Wir haben gewisse Cyber-Security-Themen, die wir bei unseren in unseren Geschäftstätigkeiten logischerweise adressieren und nach vorne publizieren wollen, also auch stärker wollen. Ein SOC hat für mich auch einen Marketing-Aspekt. Wenn wir 24/7 in einem Managed SOC tatsächlich drin sind, wo wir deutschsprachige Mitarbeiter jederzeit und rund um die Uhr zur Verfügung haben, die uns sagen können, da ist gerade was los, dann ist es auch etwas, was ich in meinem Marketing natürlich mitverwende. Heutzutage wird es auch immer wichtiger und kritischer. Und ja, es gab halt einige Punkte, die du mit reingenommen hast, die sind über die Technik hinaus viel wichtiger gewesen, als einfach nur zu sagen, ja, yeah, super, jetzt haben wir einen Talk.
Schön, freut mich, dass ich das erreicht habe und da die richtigen Dinge bei dir ansprechen konnte. Ich habe natürlich versucht, im Vorfeld durch Fragen herauszufinden, was beschäftigt dich denn? Warum sitzen wir hier zusammen? Man hat mich da recht naiv gegeben, damit du mir genau diese Insights gibst an der Stelle. Ich glaube, dass man über Fragen, dass das ein guter Weg ist, dahin zu kommen.
Ich glaube, den meisten war auch gar nicht bekannt, dass wir ja uns nicht gegenseitig einfach irgendwas vorschreiben können, sondern dass wir tatsächlich miteinander verhandeln.
Das stimmt, ja, genau. Ja, das ist so. Wenn ich jetzt an unsere Hörer denke, dann ist es bei vielen vielleicht so, dass sie das jetzt auch nicht so eine, wie wir diese Konstellation haben, uns intern etwas zu verkaufen zu müssen. Und gleichzeitig bin ich bei dir auch in der Geschäftsführung, wo sich vielleicht meine Cyber-Security-Strategie als CISO oder als IT-Leiter verkaufen oder eben verkaufen, warum ich Ressourcen brauche für das, was ich erreichen möchte. In der Regel habe ich da ja aber wahrscheinlich immer viel weniger Zeit, ne? Ich kann ja jetzt nicht einen Geschäftsführer, so wie bei dir, wenn ich jetzt IT-Leiter bin, meinem Geschäftsführer mich hinsetzen und sagen, erzähl mir mal, was beschäftigt dich denn so? Und mal schauen, ob wir da irgendwie drauf mit einzahlen können, oder?
Also in meiner Berichtsvergangenheit war es so, dass ich einmal im Quartal 30 Minuten Zeit hatte, alles zu argumentieren, was mit der IT zu tun hat.
So, reicht doch.
So. Zum einen, was ist bisher passiert? Als nächstes, was haben wir als nächstes vor? Und logischerweise, wie ist der Security-Status? Wie ist eigentlich der Technologiestatus? Wo wollen wir am Ende hin? Und wieso, weshalb, warum? Also halbe Stunde, kann manchmal viel sein, kann manchmal auch sehr kurz sein. Und ob der Termin wirklich spannend gewesen ist oder nicht, habe ich grundsätzlich am Ende des Termins erfahren. Wenn die halbe Stunde sich dem Ende neigt und man merkt, dass eigentlich keiner mehr aufhören möchte, darüber zu sprechen,
Dann war es spannend.
aber nicht, weil sie ganz viele Fragen stellen das haben sie noch nicht geklärt, das erklären sie auch noch, sondern mehr zeigen sie doch nochmal, wie sind da die Zahlen eigentlich zusammengekommen, was können wir da machen, gibt es noch vielleicht Verbesserungspotenzial und so weiter und so weiter. Dann weiß man, da hat man tatsächlich den Nerv getroffen. Wenn man einfach nur am Ende des Gesprächs ein super gemacht, vielen Dank, wir sprechen nächstes Quartal wieder bekommt, dann weiß man, okay, das Thema verfehlt, setzen sechs.
Und das finde ich jetzt eine total spannende Perspektive wiederum, weil du am Anfang gesagt hast, okay, man muss es eigentlich verkaufen. Ich glaube, das ist, so erlebe ich das auch, wenn man es schafft, Interesse zu erzeugen, und das geht, glaube ich, bei einem Geschäftsführer schon über Risiken, indem man sagt, okay, was für Risiken haben Sie denn und was tue ich schon oder was tue ich jetzt als IT-Leiter dafür, um diese Risiken abzuwenden? Und wie ist der Status, also da an Zahlen, Daten, Fakten festzumachen, dass das oftmals hilft, so einen Einstieg zu finden bei einer Geschäftsführung?
In meiner Vergangenheit gelernt habe, auch durch, ja, eigentlich die Person, an denen ich auch berichtet habe, waren die drei wichtigsten Themen eines Investors: Wettbewerbsfähigkeit, Compliance und Cash. So, wie kann ich in allen drei Punkten besser werden? Schaffe ich das, alle drei Punkte ausreichend zu adressieren? Habe ich das Interesse meines Gegenübers? Schaffe ich das nur in einem Punkt, das Interesse zu wecken, muss ich schon sehr viel Glück haben, dass ich das Thema auch tatsächlich durchbringe. Mit zwei Punkten ist es eine 50-50-Chance.
Und vielleicht gehen wir die einfach mal kurz durch. Also Wettbewerbsfähigkeit, inwieweit zahlt Security auf Wettbewerbsfähigkeit ein?
Dann nehmen wir mal das Thema, was wir jetzt auch demnächst auf der Messe vortragen werden. Fachkräftemangel. Ich sitze in einer Region, ganz tief in, nimm ein Bundesland, ist mir eigentlich völlig egal. Das nächste Dorf ist ungefähr 20 Kilometer entfernt, aber meine Fabrik ist wunderschön, ich kann nämlich auf den See rausgucken. So, jetzt kann ich natürlich sagen, super, ich bin super sicher, weil alle Mitarbeiter müssen die 20 Kilometer zu mir ins Büro fahren und dürfen aus dem Büro sowieso nichts Privates machen. Das Konzept funktioniert so lange, solange die Dörfer um mich herum natürlich nicht so einen gewissen, ja, ich sag mal, eine Altersgrenze überschreiten. Und ja, was mache ich dann? Meine
Was mache ich dann?
Fachkräfte wohnen jetzt auf einmal in einem anderen Bundesland oder vielleicht in einem anderen Land. Und ja, ich habe da einen gewissen Mangel. Wie kann ich die aber beschäftigen, ohne sie jetzt alle dazu zu kriegen, dass sie wirklich in mein Dorf kommen, weil ich bin das teuerste Unternehmen der Welt. Das klappt nicht bei jedem. Oh, das Einzige, was das ganze Thema wirklich adressieren kann, ist Security.
Und natürlich triggert mich das jetzt voll. Ich würde da jetzt voll gerne drauf einsteigen in dieses Thema, weil das ist ja eins, was wir beide schon gemerkt haben, das beschäftigt uns. Und da sehen wir eine Wahnsinnschance einfach auch für die Unternehmen, mal aus einer anderen Perspektive da drauf zu gucken. Mache ich jetzt aber nicht, damit wir da jetzt nichts vorne wegnehmen. Da gibt es mal eine spätere Folge dazu. Auf jeden Fall sehr spannender Aspekt. Ich finde, man kann aber auch ganz einfach noch dieses Thema mit reinnehmen, also Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich am Markt noch da bin und meine Mitbewerber vielleicht nicht mehr, weil die alle weggecybert wurden, dann habe ich auch einen Wettbewerbsvorteil.
Ja, das Problem ist, wenn man mit dieser Argumentationskette versucht, das Ganze zu verargumentieren, dann erzählt man ja erstmal seinem Gegenüber nicht, dass die anderen alle weggehackt werden, sondern dass man selber das Risiko hat. Und dann ja, ist man automatisch in dieser Situation, wo man anfängt, eine schwarze Welt zu malen, wo die Welt untergegangen ist und wir nur noch als Zombie rumlaufen können, während die anderen ein Ferrari fahren. Es ist halt, ja, das funktioniert vielleicht einmal, wenn man Glück hat, vielleicht zweimal. Danach ist es einfach nur noch eine lustige Geschichte, die sie da jetzt gegenüber anhört und sagt, ja, komm, die letzten zweimal hast du es mir erzählt, das ist auch nicht passiert.
Das stimmt. Also diese Eintrittswahrscheinlichkeiten werden immer schwieriger, wenn man nicht die sehr, sehr gut begründen kann und sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit steigt. Deswegen finde ich Statistiken schon auch immer recht wichtig an der Stelle. Ich denke aber, man kann es auch einfach umdrehen, zu sagen, okay, vielen Kunden wird es auch immer wichtiger, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eben abgesichert sind, wo man sich darauf verlassen kann, dass sie lieferfähig sind, weil gerade heute mit Just-in-Time-Produktionen, wo niemand mehr lange oder Vorräte hat, um lange weiter produzieren zu können, ist es eben wichtig, dass die ganze Supply Chain auch gut funktioniert. Wir haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, die verlinken wir in den Show Notes, wo es über das Thema Supply Chain geht. Also ich glaube, dass an der Stelle Sicherheit schon auch einen Wettbewerbsvorteil erzeugen kann, oder?
Deutlich bessere Argumentationskette, muss ich tatsächlich sagen, weil zum einen, man kann halt eine NS2 vollbringen, die jetzt sowieso schon wieder auf sich warten lässt, aber auch die gesamte Marktentwicklung, wo man ja auch wirklich sieht, dass immer mehr Unternehmen und gerade die größeren Unternehmen immer mehr darauf achten, wer hat eigentlich wie viel Sicherheit im Griff in meiner Supply Chain.
Genau.
Kann funktionieren, kann aber auch natürlich den anderen Aspekt haben, dass, naja, der Markt kommt sowieso von dorthin. Und je mehr meiner Lieferanten oder meiner Kunden auf mich einprassen und mir sagen, pass auf, deine Security ist aber nicht so, wie wir es haben wollen, desto mehr bin ich auch als ja, unternehmensleitende Person in der Position, da tatsächlich selbst drauf zu kommen.
Genau, also ich bin mir sicher, die meisten Geschäftsführer haben das heutzutage sogar auf dem Schirm und wissen das an der Stelle. Ich würde jetzt in unserem Szenario davon ausgehen, dass ich als IT-Leiter oder als CISO natürlich diese Position einfach vertrete in der Argumentation, um zu zeigen, okay, welche Relevanz hat dieses Thema, wie du vorhin gesagt hast, um am Ende der halben Stunde im besten Fall mit einem spannenden Gespräch rauszukommen. Da finde ich, kann man so diese Argumentation schon immer wieder aufgreifen, zu sagen, okay, der Kunde hat danach gefragt, der hat nach den und den Zertifikaten gefragt.
Genau da triffst du nämlich ins Schwarze, weil das ist, um diese Argumentationskette vernünftig tatsächlich aufzeigen zu können, ist es extrem wichtig, im Unternehmen vernetzt zu sein. Und zwar in die Bereiche, die auch mit Kunden und Lieferanten permanent zu tun haben und sprechen. Weil wenn ich nicht konkret vorlegen kann, welche meiner wichtigsten Lieferanten haben bereits Anfragen in diese Richtung gestellt, welche Überlegungen haben sie schon in diese Richtung, dann habe ich die Information nicht vollständig. Dann rede ich über eine Theorie und Theorie kauft keiner.
Verstehe, super. Okay, das war Thema Wettbewerbsfähigkeit. Du hast noch zwei weitere Themen genannt, die für einen Investor relevant sind.
Compliance.
Was wäre da jetzt in Richtung Cybersecurity Bericht an die Geschäftsführung, ich als IT-Leiter in Richtung Compliance, was würdest du in der Geschäftsführung sagen? Wie tief würdest du da einsteigen?
Bei der Compliance ist es ja so, dass immer wieder neue Regularien, neue Regelungen und ähnliches kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an DIN S2 denke und ja, wir reden schon so lange drüber, das ist für viele wahrscheinlich auch schon mittlerweile eine never-ending Story, die keinen Spaß mehr macht. Dennoch, sie wird kommen, so oder so. Wenn ich wirklich berechnen kann, wie viel Zeit wir benötigen, um bestimmte Themen in die richtige Richtung zu treiben, dann kann ich auch die Themen identifizieren, die vielleicht auch mehr als nur DIN S2 bedienen und die schon mal mit nach vorne mit weiteren Argumenten spicken, so dass ich die schon mal vorantreiben kann. Dann habe ich zumindest schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Es gibt logischerweise auch andere Themen wie jetzt eine DORA, da ist es natürlich deutlich härter. Und wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann wird man sicherlich auf sehr offene Ohren stoßen, wenn man mit DORA argumentiert. Denn das kann auch das Business ausbedeuten, wenn man es nicht vernünftig im Griff hat. Da muss man aber auch ja, entsprechend strukturieren können, was sind die nächsten Schritte, die ich da wirklich konkret angehen möchte, damit wir DORA-compliant werden bzw. bleiben.
Ja.
Also es ist sehr bereichsabhängig halt.
Absolut. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, so ein NIS2 zum Beispiel, da wurde ja immer wieder diskutiert, eine Geschäftsführerhaftung da auch mit reinzunehmen, bis hin zu einer persönlichen Haftung. Vielleicht kommt es auch, mal schauen, was jetzt am Ende tatsächlich im Umsetzungsgesetz dann steht. Dann erzeugt es natürlich für den Geschäftsführer eine persönliche Betroffenheit zu dem Thema und einen Handlungsdruck.
Grundsätzlich ja. Und wenn man da, es kommt aber auf die deutsche Fassung an.
Ja.
Wenn man der europäischen Fassung folgt, dann wird nur ein Teil der Geschäftsführer tatsächlich Angst und Bange werden. Denn die aktuelle Definition ist so, dass dann das eigene Unternehmen den Geschäftsführer in die Haftung nehmen kann. So, bei einem angestellten Geschäftsführer ist es eine ganz andere Thematik als bei einem Eigentümer oder Gesellschafter. Denn wer verklagt sich selbst als
Das
Unternehmen?
ist wahrscheinlich eher schwieriger. Weil genau, also das ist natürlich mal, was man sich dann auch überlegt. Vor allen Dingen ist es dann dieselbe Argumentation, die du vorhin schon angesprochen hast, ist wie diese Argumentation über die Angst hinaus. Also zu sagen, okay, du musst jetzt compliant werden mit der Richtlinie und morgen mit der anderen Richtlinie, weil sonst kriegst du Strafe, Strafe, Strafe.
Und selbst wenn nur das Unternehmen, also in Anführungszeichen nur das Unternehmen eine Strafe bekommt, dann haben wir ja bei der DSGVO gesehen, wie das tatsächlich ausfallen kann, weil diese Strafen sind einfach schmerzhaft. Und egal, ob ich dann angestellter Geschäftsführer bin oder tatsächlich Gesellschafter, es ist Geld, also bares Geld, was mir durch die Lappen geht.
Ich habe damals tatsächlich auch 2018, als die DSGVO dann tatsächlich kam nach Deutschland, auch den umgekehrten Fall erlebt, dass Geschäftsführer gesagt haben, was kann das kosten? Ungefähr so viel. Wie viel müsste ich investieren? Okay, ungefähr so viel. Ah, das ist ein höheres Invest als das Risiko. Kaufe ich, machen wir nichts. Mittlerweile gibt es diese Firmen, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, heute hat jeder Geschäftsführer hat es auf der Uhr zu sagen, Datenschutz muss ich machen, da gibt es kein Vertun an der Stelle, weil es auch
Jetzt.
gesamtwirtschaftlich eben so gekommen ist, oder?
Mittlerweile erlebe ich ehrlich gesagt hauptsächlich das andere Extrem. Egal welches Thema
Echt,
man im
ja?
Unternehmen diskutiert, es kommt dann das Argument, nein, nicht datenschutzkonform, können wir nicht machen. Und dabei ist es völlig egal, worüber man spricht. Das kommt sehr, sehr oft vor tatsächlich, dass dann auf einmal Themen als Datenschutz relevant eingestuft werden, die es eigentlich gar nicht sind.
Gar nicht sind. Ja, tatsächlich, weil viele eben auch in der Geschäftsführung dann in die Defensive gegangen sind und gesagt haben, wir müssen unbedingt datenschutzkonform werden, weil sonst sind drohende hohe Strafen. Und dann konnte man das natürlich gut herausnehmen.
Und es war natürlich über Jahre hinweg mittlerweile auch eine sehr bequeme Möglichkeit, um Dinge abzuschwemmen.
Genau. Ich glaube, bei NIS2 und ähnlichen Regularien geht es manchmal in dieselbe Richtung. Ne? Das heißt, man muss dieses, man muss jenes, weil das steht da. Ist nicht immer einfach. Jetzt ist aber nochmal natürlich die Frage, wie erkläre ich einem Geschäftsführer, wo wir stehen, wenn ich eine halbe Stunde, so wie du, in einmal im Quartal Zeit habe, dann kann man ja nicht ausführlich durch alle Controls vielleicht gehen, die man gefunden hat, um eine Compliance mit der einen oder anderen Richtlinie zu erreichen. Gibt es
Also,
da deiner Erfahrung nach gute Möglichkeiten, um so eine Compliance, Thematik gegenüber einem Geschäftsführer zu erklären?
Kernelemente rauspicken und am besten Kernelemente, die auf meine vorherige Argumentation auf die Wettbewerbsfähigkeit einzahlen. Sprich, alle Argumente, die ich in irgendeiner Weise strukturiere, ist ja, ich habe 30 Minuten Zeit. In der Regel habe ich ungefähr 2 Minuten Redezeit pro Folie. Sprich, ich habe 15 Folien maximal, was aber nicht bedeuten muss, dass man wirklich die 15 Folien auch wirklich haben muss. Also es geht auch weniger. Mehr würde ich keinem empfehlen. So, ich habe dann im Endeffekt 3 Folien, wenn ich die Gesamt-IT berichte, habe ich 3 Folien für die Wettbewerbsfähigkeit mit, verbunden mit Security. Ich habe 3 Folien für die Compliance und ich habe weitere 3 Folien fürs Cash. Wieso verdient das Unternehmen gegebenenfalls mehr Geld? Da habe ich natürlich den Jackpot getroffen. Oder verliert das Unternehmen weniger Geld, dadurch, dass ich diese Maßnahmen, die ich hier auf den ersten Folien auch schon eingeleitet habe, mitargumentiere. Also zum Beispiel, ja, nehme ich mal wieder da, euer SOC. Also, wir hätten ja auch genauso gut versuchen können, uns die Mitarbeiter irgendwo zu engagieren, mit unserem Betriebsrat sich zu einigen, Bereitschaft, 24/7 und so weiter und so weiter. Und da vielleicht so, ja, 3 Leute hinsetzen und die permanent darauf das Ganze selber machen lassen.
Oh je.
Ich sag mal, was ist das Cash bedeutet und was ist das Ganze, wenn in der gesamtbetriebswirtschaftlichen Betrachtung bedeutet? Ich glaube, das brauche ich keinem erzählen. Das kann jeder innerhalb von 2 Sekunden 3 Fingern ausrechnen. Stattdessen kaufe ich den Service lieber ein. Und das Gleiche gilt auch für viele andere Themen. Ich muss mir genau angucken, wie viel kostet mich das Ganze und wie viel weniger Geld muss ich gegebenenfalls für andere Themen ausgeben, beziehungsweise schaffe ich dadurch vielleicht sogar noch Geld zu verdienen. Also, wenn ich Marketing dazu nehme, habe ich einen super Aufhänger, wenn ich solche Themen mit publiziere. Gut, jetzt habe ich dem Hacker erzählt, wir haben einen SOC. Okay, ja, dann weiß er wenigstens schon mal, dass er da aufpassen muss. Aber vielleicht ist er dann auch schlau genug, um zu sagen, ja, die haben einen SOC. Ja, nee, da gehe ich lieber woanders. Mal gucken, was das da so gibt. So oder so. Ich sag's ja nicht nur einem Hacker, ich sag's auch meinen Kunden.
Ja, ich gutes Beispiel für das Thema, wie kann ich mehr Geld verdienen mit Sicherheit. Ich finde, was man auch noch mal gegenüber einer Geschäftsführung da gut zeigen kann, ist, welche Kunden hat man vielleicht gewonnen oder an welchen Ausschreibungen konnte man zum Beispiel teilnehmen, weil man bestimmte Auflagen erfüllt, wo man sonst gar nicht reingekommen wäre, wo es man von vornherein rausgefallen wäre, weil man bestimmte Auflagen nicht erfüllt an der Stelle. Gerade wenn man jetzt in einem B2B-Ausschreibungsbusiness ist, natürlich. Hängt immer
So,
vom
jetzt gehe ich einfach mal
Business ab.
wieder in das Thema NIS. Ne? NIS 2, sobald die eingeführt ist, müssen alle Unternehmen in ihrer Lieferkette, das ist übrigens in der NIS 2 festgeschrieben, das ist gar nicht im Lieferkettengesetz, sondern direkt in dem Mindeststandard von der EU vorgegeben, dass man seine Lieferkette entsprechend auch beleuchten muss. So, habe ich jetzt natürlich als Kunden ein Großkonzern, der mir ganz wichtig ist und 80% meiner Umsätze sichert, der dann auf einmal darauf achten muss, dass ich sicher bin, kann ich davon ausgehen, dass mein Cash vielleicht zurückgehen könnte, falls ich das nicht erfülle. Es sei denn, ich bin der wichtigste Lieferant und die unterstützen mich dabei, das Thema tatsächlich zu erwirken.
Also kann ich auch da wieder, also ich finde, bei der Compliance kann man eben auch mit einer Metrik argumentieren, kann man sagen, okay, von 100%, um eine bestimmte Richtlinie zu erfüllen, wie die NIS2, sind wir bei 96 oder so, und dann kann man immer leicht über die Differenz diskutieren, wenn man die Zeit begrenzt ist. Und so, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, beim Thema Cashflow, kann ich einerseits argumentieren, welche Kunden habe ich vielleicht gewonnen, weil wir eben bestimmte Auflagen erfüllen, und kann auf der anderen Seite sagen, okay, welche Umsätze habe ich gesichert, weil wir bestimmte Auflagen erfüllen, weil wir sonst vielleicht da über die Lieferkette rausgeflogen wären, mittelfristig, kurzfristig, weil eben die Kunden auch immer mehr darauf achten, wie ihre Supply Chain da aus oder ihre Lieferkette aussieht.
Welche Prozesse konnte ich mittels Security verschlanken?
Oh,
Welche?
auch schön.
Ne, so dass da vielleicht auch weniger Geld ausgegeben werden muss. Oder ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um tatsächlich da auch das Geld mit reinzubringen. Man muss im Endeffekt schauen, was habe ich im Unternehmen Und wo will ich eigentlich hin? Also die schöne Welt, die du gerade beschrieben hast, mit 96% sind wir schon in der Zweikonform, die ist leider nicht da. Die
Nicht?
meisten Unternehmen, die
Oh.
ich bisher so angetroffen habe, stehen eher so, sagen wir mal, bei 30 bis 45%, wenn sie viel gemacht haben. Es liegt nicht daran, dass es zwar so grausam ist, sondern weil Security wirklich als reines Cost-Center gesehen wurde. Und wenn man aber jetzt auf einmal mittels Security die Möglichkeit hat, Prozesse zu verschlanken, compliant zu werden, Versicherungsbeiträge zu senken, neue Mitarbeiter zu gewinnen und so weiter, habe ich eine völlig andere Argumentationskette, als zu sagen, es gibt Hacker.
Finde ich super. Und ich glaube, das rundet diese Folge jetzt auch sehr schön ab. Das war ein tolles Schlusswort, Waldemar. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie unsere Hörer darüber denken, was es da vielleicht für konkrete Herausforderungen oder Fragestellungen gibt. Also wenn Sie uns zuhören und hier bis zum Ende gehört haben und haben vielleicht in Ihrem Alltag Fragen, wo Sie sich überlegen, wie bringe ich meiner Geschäftsführung das näher oder bei? Schicken Sie uns die gerne. Wir machen uns gerne Gedanken darüber und vielleicht haben wir eine oder andere Idee, um da Ihnen einen Mehrwert zu liefern.
Bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu bedanken und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.